Ladies and gentlemen, here's another episode of Amgastos Azur Lustigan Organization. Please welcome your hosts, Winald Cash and Felk Engelman.
Herzlich willkommen zu einer Ausgabe von Im Gasthof zur lustigen Organisation. Lassen Sie sich entführen in eine Welt voller Märchen und System- und Organisationstheorien, gebunden in einen bunten Blumenstrauß aus Spaß und Schabernack. Die folgenden Handlungen, alle Personen und alle Organisationen sind frei erfunden. Jegliche Ähnlichkeit mit lebenden oder realen Personen und oder Organisationen ist Zufall und völlig unbeabsichtigt. Hallo Winald.
Hallo Falk.
Servus. Und hallo Yves.
Guten
hallo
Tag.
Hallo Falk. Hallo Yves. Tag.
Hey Winald.
Wir haben einen Gast. Yves ist heute dabei.
Genau, und nicht nur irgendein Gast, das müssen wir schon mal auflösen, sondern Gast der ersten Stunde, ja, der ersten Sendung, der mich angerufen hat, wo die Folge bleibt, weil ich versprochen habe, dass sie, glaube ich, Punkt um 10 draußen ist und um 10.01 Uhr war sie immer noch nicht verfügbar.
Richtig, also Zuverlässigkeit.
Ja, ja,
Zuverlässigkeit.
Ja. Leisten.
Verbindlichkeit. Ja, wurde nicht eingeklagt. Hm. Ja, das ist aber beim Stammtisch immer extrem schwierig. Also Verbindlichkeit eines Stammtischs einzuklagen, das da muss man länger drüber nachdenken. Aber Yves, schön, dass du da bist.
Genau. Wir wollen nicht darüber reden, dass wir jetzt ein e.V. gründen. Das dauert zu lange. Insofern, genau. Schön, dass du da bist. Große Sache. Freue ich mich sehr. Und Winald freut sich sehr. Stimmt's wieder?
Ja, also riesig.
Sehr gut.
Tatsächlich. Und ich mich erst.
Das ist gerne. Freuen wir uns alle drei. Das ist ganz schön. Und du hast eine Geschichte mitgebracht.
Ja, genau. Die Bremer Stadtmusikanten habe ich mitgebracht.
Sendung.
Ja, richtig, die verschollene Sendung. Ich hatte, glaube ich, auch mal nachgefragt, wo die eigentlich bleibt, weil ihr habt irgendwo eine Referenz gehabt auf einer Folge, wo ihr gesagt habt, die wird schon dran gewesen. Und ich war schockiert, weil ich dachte, ich hätte eine verpasst. Hatte ich aber gar nicht, weil es war einfach gelogen oder schlecht geschnitten. Also je nachdem, wie man es halt betrachtet.
Falk, wir müssen zukünftig höllisch aufpassen. Dem geht ja nichts.
Immer. Ich lese auch das Transkript jedes Mal durch und gucke halt, ob da irgendwo noch ein Fehler drin ist. Also ein Kommafehler oder sowas, ja. Nee, genau. Bremer Stadtmusikanten. Ein Märchen, mit dem ich halt am meisten anfangen kann, weil es da halt eben um ein Team geht, das halt dort sich rumschlägt mit verschiedenen Hindernissen. Und ich würde auch sagen, vor allem ein grandios unterschätztes Team. Das finde ich immer besonders positiv und schön als Beispiel dient. Ein Team, wo dann halt auch noch alte Leute, hätte ich fast gesagt, mit dabei sind, so wie wir.
Zahnlose.
Auch immer gerne unterschätzt und trotzdem kriegen sie es halt eben hin, dass sie sich zusammenraufen. Der nächste Punkt, dass das halt eine verdammt diverse Truppe ist.
Ja, aber pass auf, bevor du gehst, wieder. Ich glaube, wir müssen erstmal kurz, wir können nicht davon ausgehen, dass alle so das Märchen kennen. Erzähl mal ganz kurz das Märchen.
Ja, da bin ich auch gerade dabei.
Nee, du bist ja schon kurz.
Ich weiß nicht, ob du es gemerkt hast, aber der Esel, also der ist ja auch mit dabei bei den Bremer Stadtmusikanten. Und das sind halt vier abgehalfterte Tiere, die keiner mehr braucht. Und die treffen sich halt sozusagen an der Straße nach und nach und ziehen dann zusammen los.
Und du hattest uns gerade mit denen verglichen, habe ich das richtig verstanden.
Ja, richtig. Ja, ich finde, also da fehlt jetzt noch der vierte Stadtmusikant, da kann man sich noch fragen, ob der Esel schon hier anwesend ist. Aber das ist im Prinzip der Punkt, deswegen das auch total sympathisch ist, das Ding, weil, wie gesagt, und die vertreiben dann halt auch noch eine Horde Räuber aus dem Haus und besetzen das dann. Eine Häuserbesetzung ist ja auch, also jetzt lebe ich ja schon lange in Hamburg, da ist Hausbesetzung ja auch irgendwie ganz hoch im Kurs
schon durch,
gewesen zumindest. Berlin glaube ich ja auch, Falk, ne?
Ist gewesen, ja, auch, ja
gewesen, genau, gewesen. Früher. Und leben halt dann glücklich und zufrieden halt dort in dem Haus zusammen. Also sprich, haben halt rausgekriegt, wie man zusammenarbeitet, um halt eben die Räuber zu vertreiben, haben halt Vertrauen gefasst zueinander, haben halt eben eine gemeinsame Mission gehabt und letztlich sind sie dann halt da gelandet. Und das ist halt ein kurzes, knackiges Märchen, wo halt schon so ein paar Sachen da drin sind, also so ein paar Anfasser, wo man halt sich darüber Gedanken machen kann, was ist eigentlich ein Team, was ist kein Team und was braucht es dafür eigentlich und was braucht es dafür vielleicht auch nicht. Also vier Leute ist jetzt ja kein großes Team, sehr, sehr divers. Mhm. Und ja, da kann man halt jetzt verschiedene Dinge sich dran anschauen.
Aber zumindest mal reicht das schon, um eine kriminelle Vereinigung zu sein. Weil die ist man ab 3.
Ah ja, okay, siehst du?
Jetzt kommt wieder mein Freund, der
Hobby. Ab 3? Okay, dann sind wir jetzt auch.
Also das war, glaube ich, ich weiß nicht, ob es mittlerweile entschieden worden ist, aber früher war das mal umstritten, ob ab 2 oder ab 3 eigentlich eine kriminelle Vereinigung möglich sei oder nicht.
Ja.
Aber mindestens ab 3, also insofern bei 4 in jedem Fall.
Aber jetzt haben wir ja 4 und ob das eine kriminelle Vereinigung ist, das können wir ja nachher nochmal klären. Aber die was du gerade sagtest, heißt das denn, dass Verzweiflung schon eine gute Motivation ist, um ein Team?
Verzweiflung? Oh, das kann durchaus auch ein Bestandteil sein.
So würde ich jetzt die Bremer Stadt, also das sind ja alles, hast du ja gesagt, ne, abgehalfterte Tiere, die werden auf ihren Höfen, glaube ich, vom Hof gejagt, kurz oder stehen kurz vor der Schlachtung und konnten noch gerade fliehen. Das heißt, da steckt ja irgendwie so eine verzweifelte Hilflosigkeit vielleicht drin oder und das kann man sagen, das schweißt sie irgendwie zusammen oder?
Das ist mir dann aber interessanterweise umgedeutet als Vision, ne?
Ja. Also ich würde auch sagen, das ist jetzt irgendwie auch so eine negative Konnotation, wie halt, da würde ich jetzt Verzweiflung,
warum tun die sich denn zusammen?
Die tun sich halt zusammen, weil sie sich halt eben auf dem Weg treffen und dann halt eben, also die teilen schon gemeinsames Schicksal, das ist schon richtig, nur, und ich glaube auch, dass ein gemeinsames Schicksal teilen auf jeden Fall verdammt eng zusammenschweißen kann. Nur ich finde das halt als Story nicht so wahnsinnig positiv. Also ich glaube, wenn wir halt...
Bitte? Schicksalsgemeinschaft wäre auch ein gutes Wort. Ne? Also
ja, genau. Genau.
Naja, halt, aber erstmal geht es doch darum, dass die irgendwie gleiche Erfahrungen gemacht haben und aus diesen gleichen Erfahrungen heraus sich bestimmte Weltbilder zusammenbauen, die für die funktionieren und wo die nicht lange diskutieren müssen. Sondern wissen, okay, das haben wir so ähnlich erlebt und deshalb sieht unsere Konstruktion der Wirklichkeit auch ähnlich aus. Dave Gray nennt das dann Self-Sealing Logic. Findet man auch früher noch bei anderen Leuten, die sich darüber Gedanken gemacht haben. Aber was ich interessant finde, ist eher dieses Zufallsding, dass die sich über den Weg laufen. Also die laufen sich ja einfach nur über den Weg, fertig. Ja, aha, es gibt keine Zufälle.
Gerade nicht im Märchen.
Ja gut, aber das, genau das ist ja der Punkt. Das ist ja ein Märchen, ne? Also ganz hart geskriptet. Und da will man ja irgendwie was verpacken und da muss ja was Bestimmtes bei rauskommen. Und dass der Ursprung jetzt das ist, dass die sich da, wo sie sich treffen, ist, glaube ich, relativ egal. Ich glaube, es geht eher darum, wie gesagt, verschiedene Eigenschaften der Teammitglieder, gemeinsames Schicksal, gemeinsame Mission, kann man ja drehen und wenden, wie man will. Und halt eben das mit dem Unterschätztsein finde ich halt, wie gesagt, persönlich auch reizvoll, weil das ja auch häufiger mal im Unternehmenskontext passiert. Und von daher ist das halt, finde ich, eine ganz gute Story, um halt sich anzugucken, wie sowas halt eben zusammengeht. Ne? Die vertreiben halt zusammen dann die Horde Räuber, was man ja vielleicht auch nicht so voraussetzen kann, dass sich so altersschwache Tiere halt gegenüber solchen professionellen Kriminellen behaupten können. Aber das geht. Also wenn man als Team zusammenarbeitet, geht's. Und ich meine, in Bremen steht ja auch diese, ich weiß, ist das Bronze oder Messing? Keine Ahnung. Da stehen ja die Bremer Stadtmusikanten aufgetürmt. Ich meine, die stehen dann ja auch übereinander, ne? Also halt können sich aufeinander verlassen. Und das sind ja auch die Punkte, wo man drüber nachdenken kann, was, wenn ihr in Teams gearbeitet habt früher, was war eigentlich so der Knackpunkt, wo es halt einfach Spaß gemacht hat oder wo das wirklich so eine tiefe Verbundenheit gegeben hat oder dieses Zusammengehörigkeitsgefühl. Und so Schicksalsgemeinschaft weiß ich gar nicht so genau. Auch ein bisschen, klar, auch ein bisschen war das immer mit dabei, weil in der Regel, zumindest in den Teams, in denen ich gearbeitet habe, ging es häufig um was Neues. Was Neues heißt halt in einem Unternehmenskontext häufig, ganz viele haben was dagegen. Oder warten darauf, dass es nicht funktioniert. Ne? Das ist halt vielleicht das, was du auch meintest, wie halt mit Schicksalsgemeinschaft. Also ich weiß noch, in der einen Firma, wie wir da ein Experiment gestartet haben, in einem relativ klassischen Unternehmen und haben das halt ganz neu aufgestellt. Und da gab es halt, glaube ich, schon einige Leute, die das nicht so schlecht gefunden hätten, wenn es nicht geklappt hätte. Deswegen, das verbindet schon.
Du hast aber ein gewisses Risiko drin, ne? Also
Ja, nicht, ich finde jetzt nicht wegen des Risikos, aber halt einfach, weil dann auch so ein der Punkt entsteht. Wir hatten uns damals halt, glaube ich, so ein paar sind ein paar Slogans zurechtgelegt, das sind ein paar Grundlagen, was eigentlich für uns wichtig ist. Und ich glaube, einer war halt, wenn ich mich richtig erinnere, keiner wird zurückgelassen. Und das, finde ich, ist so ein Statement, wenn man sich überlegt, wie groß kann eigentlich ein Team sein oder wie gut muss ein Team sich eigentlich verstehen. Ich glaube, wenn man das Prinzip sich auf die Fahnen schreiben kann und das für das Team steht, dann ist man da schon wirklich ziemlich weit. Und da würde ich auch sagen, so ein Team von 30, 40, 50 Leuten, das wird dann schon sehr schwierig. Da kriegt man wahrscheinlich nicht mal mit, wenn jemand zurückgelassen wird.
Vor allen Dingen, wenn die sich übereinander stellen.
Dann, ja, auch das gibt's ja, ne? Aber, oder passen alle in ein Auto rein. Ja. Aber das sind halt so Punkte, die halt dann ein Team ausmachen.
Ja, ja. Mhm.
Und so gesehen ist es ist halt auch eine sehr herzerwärmende Story mit den Bremer Stadtmusikanten. Und ich würde auch sagen, dass Teamwork, jeweils in Teams, in denen ich war, wo es echt gut gelaufen ist, das war halt auch herzerwärmend, die Arbeit.
Mhm. Also ich glaube, ich muss nochmal irgendwie drei Schritte zurück und fange aber bei dem ersten an. Also bei dem quasi zeitlich jetzt gerade nächsten dranliegenden verlaufen. Wieso soll denn das mit 30, 40 Leuten nicht funktionieren? Also das, und ich gebe dir ein Beispiel, was wahrscheinlich jetzt nicht sofort einfällt, aber mir gerade eingefallen ist, wenn man sich so in die 90er Jahre zurückversetzt fühlt und sich zum Beispiel Hooliganismus anguckt.
Oh.
Ja, das sind streckenweise deutlich mehr größere Gruppen als 30, 40 Leute gewesen, die total koordiniert, absolut durchstrukturiert ein Ziel verfolgt haben.
Ja.
Sehr erfolgreich aus der Perspektive.
Also ich nicht,
dass ich Hooliganismus irgendwie jetzt hinhalten möchte, als das ist eine total schlaue Freizeitbeschäftigung.
Das kann man ja rausschneiden.
Das schneiden wir da raus, genau. Aber das funktioniert ja. Und das führt mich zu dem Punkt, den ich eigentlich machen wollte vorhin schon. Ich glaube, dass es wirklich darauf ankommt, wie du zusammenkommst als Mannschaft. Also was ist denn das Element, was dich zusammenbringt?
Hm.
Und wenn es Zufall ist, es gibt keinen Zufall von mir aus, aber irgendwas kreuzen sich die Wege von Menschen in irgendeinem
Zeitpunkt. Ja, okay, es stimmt schon. Ne? Es ist ein Unterschied. Finde ich auch ein guter Punkt. Also ob es eine freie Entscheidung ist, ne? Also könnte man ja sagen, bei den Bremer Stadtmusikanten ist es irgendwie auch anscheinend eine freie Entscheidung. Also irgendwie könnte man sagen, der Hahn könnte auch was anderes machen und jetzt trifft er jemanden. Aber irgendwas, ne? Wenn das keine freie Entscheidung ist.
Das, womit gehst du hin? Gehst du hin mit diesem Gefühl oder gehst du hin mit einem Problem? Oder was ist denn das Element, wo sich Leute andocken können? Und dann wird erst ein Team draus. Ein Team entsteht nicht, wenn du hingehst und sagst, hier sind irgendwie drei Nasen, die finden sich nett, aus denen machen wir jetzt ein Team.
Ja. Das ist genau, und das ist, was ich meinte. Ich glaube, also diese Hooligan-Gruppe, die du da nennst, ne? Das oder halt eben so große Teams von 20, 30, 40 Leuten, da glaube ich, das ist halt eine Überstruktur letztlich. Und du hast da drin halt eine Substruktur, wo halt dieses Teamgefühl aufkommt. Ne? Also dass es halt praktisch eine große Gruppe ist, in denen halt eine Substruktur entsteht. Und was ich halt eben gerade sagte mit herzerwärmend, ist eigentlich überhaupt gar nicht mein Fall, weil ich weiß nicht, warum ich das jetzt so sage, aber dieser Spaß halt zusammenzuarbeiten, der kommt halt, glaube ich, aus dieser Substruktur heraus mit 4, 5, 6, 7 Leuten. Und zwar halt in dem Sinne, dass man da in der Lage ist, quasi permanent sich gegenseitig gewahr zu sein. Also man sieht sich, man macht Dinge zusammen ganz direkt. Das machst du halt mit der Subgruppe, die weiter weg ist, die halt an der anderen Sache arbeitet, die aber auch für das gemeinsame Ziel notwendig ist, machst du es nicht so direkt. Und ich glaube, dass du in diesen großen Gruppen immer eine Substruktur hast. Und das sind dann die eigentlichen Teams mit dieser Kohäsion, die du halt eben brauchst.
Ja, aber jetzt, also ich weiß ja, du bist ja Football-Fan oder man könnte ja auch Eishockey nehmen. Da sind ja Teams relativ groß, erstmal. Also beim Eishockey hast du, keine Ahnung, beim Football hast du ja auch 30 Leute.
Ja, Football, Offense, Defense, Special Teams,
genau, ne, da hast
11 Leute.
Und beim Eishockey hast du es ja auch so, dann hast du die erste Reihe, die zweite Reihe, die dritte Reihe. Also du hast natürlich recht, so irgendwie unterteilt sich das, ne? Aber ich würde schon sagen, das Eishockey-Team, das versteht sich auch schon als Team. Die kennen sich, die interagieren. Natürlich teilst du die jetzt irgendwie auf, weil sie ja einen Zweck erfüllen müssen und auf dem Spielfeld dürfen jetzt nicht alle spielen. Klar, aber irgendwie sind die ja trotzdem ein Team.
ja, du hast im Football hast du einen Wide Receiver Coach, einen O-Line Coach. Du hast die, genau, die O-Line, die klassischerweise ganz eng zusammen ist, weil die praktisch die vier Leute sind, die halt dort halt die Wand stellen und alles abhalten müssen. Du hast da diese Substruktur.
Was ist ein Team und wodurch
grenzt sich das ab? Das ist schon so, wie du sagtest, Falk, das ist schon, es braucht halt ein gemeinsames Ziel, ein gemeinsames Problem, mit dem sich halt eine Gruppe von Menschen identifiziert. Das braucht's. Nur okay, wenn man dann halt eben guckt, was entsteht, also welche Ingredienzien gibt es eigentlich, damit das aus so einem, damit daraus ein Team wird, das halt wirklich performt wie Sau, dann ist halt eben die Frage, was braucht es dann noch? Und dann gibt es halt eben Untersuchungen, Erkenntnisse, die halt eben darauf hinausführen, es braucht halt sowas wie Kohäsion, sprich also wirklich einen ganz starken Zusammenhalt zwischen den Menschen, um halt eben zusammenzukommen. Du brauchst halt diese Situational Awareness, wo du halt einfach siehst, was um dich herum passiert, Backup Behavior, wo du halt in der Lage bist, halt jeden zu backuppen, den du hast. Und deswegen, es ist ja immer so dieses auch wieder so ein bisschen schwierige Beispiel mit den Navy SEAL Teams oder so, keine Ahnung, wie groß die sind, ob ich mir da ein Eigentor schieße, aber das sind halt kleine Teams mit einer bestimmten Mission, die bestimmte Eigenschaften zusammenbringen, wo auch die Leute darauf angewiesen sind, dass die mit den speziellen Eigenschaften auch Teil dieses Teams sind. Aber halt, du brauchst dieses Ziel und dann geht es halt eben darum, was hilft noch dabei, dass es halt ein High-Performance, High-Impact, High-Whatever-Team wird.
Aber dann ist doch klar, dass es irgendwas geben muss, wo man sagt, es muss eine Grundvoraussetzung, eine Basis da sein, oder?
Nee, glaube ich nicht. Also ich überlege gerade, es muss doch auch, natürlich gucken wir jetzt ja immer mit, Wissenschaften haben das untersucht, wir arbeiten selber in Organisationen, wir haben uns ja viel damit beschäftigt, wie können man Teams zusammenstellen, genau, und so weiter. Aber es muss ja auch, ja, sozusagen außerhalb dessen entstehen ja Teams, also ich weiß nicht, ob die sich so nennen würden, ne? Aber ich stelle mir jetzt gerade vor, eine Gruppe Menschen, die sich überhaupt nicht kennt, kommt in eine spezielle Situation, die nicht vorhersehbar war. Man würde hinterher sagen, die haben aber wie ein Team agiert, ne? Und da macht ja keiner bewusst irgendwas. Also da ist ja da.
Doch, gemeinsames Ziel.
Ja, das sind halt. Genau, ich meine nur, dass da guckt ja keiner von außen und macht jetzt bewusst was, sondern eine Situation, die entsteht und die Situation hat alles in sich, was aus vielleicht wildfremden Menschen, die vorher vielleicht Kaffee getrunken haben, plötzlich ein Team macht, vielleicht für einen kurzen Zeitraum, für eine Stunde, für einen Tag, für zwei Tage, dann ist er auch wieder vorbei. Aber ich frage mich gerade, was sind das für Situationen? Ne? Also, oder welche Situationen ermöglichen das, dass so ein Team, egal wer drin ist, eigentlich entstehen können? Ohne, dass wir von außen was steuern, ne?
Ja, ohne, also das, also Amy Edmondson hat ja ganz viel im Krankenhauskontext Studien betrieben mit irgendwelchen Emergency Room Gruppen oder halt mit Flugzeug Cockpit Crews, also relativ überschaubare Teamgrößen, und hat halt da, und da, wenn halt Emergency kommt oder halt was weiß ich im Flugzeug, das Ding muss halt am Himmel bleiben und darf halt nicht runterfallen. Das sind halt so Cases, wo halt eben diese Teams zusammenkommen oder halt eben ich glaube in dem Reteaming Buch hat sie halt glaube ich, auch geschaut hat, also praktisch so Taskforces oder Projektteams, die halt zusammenkommen, weil zum Beispiel gerade ein Unglück passiert ist. Und dann kamst du da halt die Spezialisten ran, weil halt irgendwie ein Grubenunglück passiert ist und du musst halt jetzt zusehen, dass die Leute, bevor sie da ersticken, rausgeholt werden. Und dann gibt's halt eben dieses verbindende Moment halt, da müssen Leute gerettet werden und das wiederum schweißt dann die Leute zusammen zu einem Team. Aber könnte es auch nicht, wenn du da halt versuchen würdest, Inkompetenz zusammenzuschweißen. Das würde auch nicht funktionieren.
Aber du brauchst doch eine gewisse Dramatik. Also in dem Problem musst du eine gewisse Dramatik stecken, damit auch ein Druck da ist, dass was passiert. Kann man das so sagen?
Nee, ich würde sagen, es muss dich ziehen. Also du musst halt irgendwie einen Sinn darin sehen, da jetzt was machen zu wollen. Also sonst wirst du halt in Team geschubst, das gibt's ja auch. Dann bleibst du vielleicht dabei, weil du die Typen auch ganz cool findest und mein Gott, dann machst du was mit denen zusammen, war ja auch immer schon ganz witzig, aber da zieht dich die Aufgabe nicht so sehr wie das Team als solches, das gibt's ja auch. Gibt auch Leute, wo ich halt immer sage, mit denen würde ich halt auch meinetwegen sonst was, die, also jetzt auch vielleicht ein doofes Beispiel, aber würde ich halt auch den Müll auf der Straße wegräumen, einfach weil mit den Leuten macht alles Spaß, was man mit denen zusammen anfängt. Deswegen würde ich gar nicht so darauf fokussieren, es muss dieses eine Ding geben, ohne das entsteht kein Team. Weil die Frage ist ja, was ist denn das Ergebnis eigentlich? Ne? Wenn wir von Teamwork sprechen, dann muss es ja irgendwie ein Ergebnis geben. wenn ich ein Ziel von außen habe, dann ist das halt das Ziel erreichen, ist halt das Ergebnis. Wenn ich halt eben sage, ja, Spaß mit Leuten haben, weil ich weiß, wir würden sicherlich die Straße, die würden wir am saubersten von allen kriegen, weil wir es einfach drauf haben. Da ist das Ziel sozusagen weniger herausfordernd, als halt eben mit den Leuten zusammenzuarbeiten.
Deshalb finde ich das aber so wichtig, dass diese Dramaturgie nicht das beherrschende Element ist.
Ist es auch nicht.
Das ist vielleicht furchtbar.
Immer nur Drama, nicht, immer nur Zeug. Das gibt es ja auch.
Ja, das gibt es. Ja, aber das wird
das muss
oft genug hergequatscht. Ja, und dann, weil das ja das Einfachste der Welt ist. Drama heißt ja, ich picke irgendeine Situation raus, in der ein Einzelner, irgendein Individuum durch irgendwelche Einflüsse von außen belastet wird. Ganz schlimm. Und darüber dann Gefolgschaft herzustellen oder irgendeine Form von Sympathie, die andere dazu bewegt, was zu tun, das hält ja nur kurz.
Ja, ihr seid jetzt immer so im Unternehmenskontext, wo wir halt zwanghaft versuchen, Leute dazu motivieren, Dinge zu machen. Ne? Also ist ja völlig richtig, da ist ja Quatsch. Also wenn in einem Unternehmen irgendjemand irgendwas sieht und feststellt, es ist ein guter Trick, aus diesem Zustand, den ich gerne ändern möchte, ein Drama zu machen, weil ich glaube, wenn ich da ein Drama draus mache, dann binden sich Leute dran und fangen an, dieses Problem zu lösen. Das ist vielleicht reiner Zufall, dass denn was passiert. Das würde ich auch sagen. Also das ist ja irgendwie konstruiert.
Nee, das halte ich nicht für Zufall, das halte ich für großartig hinmanipuliert.
Ja, meine ich aber. Also hinmanipuliert im Sinne von, und dann ist es ja reiner, dann wäre es ja reiner Zufall, wenn da eine gute Teamarbeit entsteht. Also das hängt ja nicht an der kommunikativen Intelligenz des Menschen, der das dramatisiert. Das ist ja Quatsch. Also ich würde ganz gerne nochmal kurz auf die Bremer Stadtmusikanten zurückkommen. Und ich weiß nicht, ob du das eingangs oder sowas in der Art gesagt hast, Yves. Man könnte ja sagen, die sind ja alle sehr unterschiedlich.
Hatte ich gesagt.
Die haben unterschiedliche Fähigkeiten und man sagt ja immer, man redet ja immer gerne von cross-funktionalen Teams. Also jetzt könnte man in dem Sinne sagen, die Bremer Stadtmusikanten sind ja ein cross-funktionales Team. Man hat halt nicht 4 Esel oder 4 Hunde oder 4 Katzen oder 4 Hähne genommen, sondern irgendwas haben sie sich dabei gedacht, die Gebrüder Grimm. Was haben sie sich denn dabei gedacht?
Weil das idiotisch gewesen wäre, würde ich sagen.
Das sieht ja da irgendwie aus, ne?
Der Esel auf. Also ich meine, was ist das für ein Blödsinn?
Ja, keine Ahnung. Ich bin so ein bisschen angetüdelt, weil also alle reden immer von cross-funktionalen Teams in den letzten Jahren. Alle. Also Teams müssen immer cross-funktional sein und wir müssen immer interdisziplinär arbeiten und rauf und runter. Und manchmal denke ich so, ja, hat sich dieses Mantra schon so verselbstständigt, dass keiner mehr drüber nachdenkt, dass es manchmal eigentlich auch eine völlig blöde Idee ist, immer cross-funktional zu sein, weil manchmal ist es auch echt gut, wenn man mit gleichen Fähigkeiten und der gleichen Denkweise und Leuten sie hinsetzt und da ist nichts interdisziplinär, sondern das ist alles gleichgeschaltet und es kommen trotzdem super Ergebnisse raus.
Ja, die Fälle gibt es auch, aber die sind seltener. Und die Probleme, die es gibt, die erfordern halt häufiger eher eine Kursfunktionalität, das würde ich schon so sagen. Wenn du halt schaust in den Produktentwicklungskontext, den wir haben, das Thema Data Science oder KI oder wie auch immer man das bezeichnen möchte, Gen AI, das kann halt eben nicht jeder Entwickler sich mal irgendwas aneignen und dann kann er in einem Produkt halt Data Science einbauen, sondern da gibt es halt eben Spezialwissen, das man braucht.
Da ist
Security
halt
ist auch die Frage. Mhm. Also Security ist auch so eine Frage, wo wir ja auch versuchen, dafür zu sorgen, dass die Teams halt in der Lage sind, halt die Security-Eigenschaften sicherzustellen. Ich könnte mir halt eben vorstellen, dass das aber auch nicht mehr so lange trägt, weil halt Angriffe zunehmen, komplexer werden und immer da, wo die Komplexität steigt, sagt man zumindest so, dass auch die Varietät steigen muss, mit der man auf Komplexität reagieren kann. Ist ja relativ plausibel auch, wenn man ja sagt, du willst halt überraschungsresistent oder dynamikrobust sein und das kannst du ja am besten dann, wenn du halt eben möglichst viele Überraschungen abfangen könntest und nicht einfach eindimensional aufgestellt bist, weil dann kannst du die, dann bist du halt komplett überrascht. Mhm.
Ein Grund für interdisziplinär oder cross-funktional ist, weil man Expertinnenwissen
ist ein knappes Gut. Also nicht jeder kann ganz schnell was zu AI lernen, was er braucht, sondern es gibt eine Handvoll Leute und die verteilt man gut, damit sie überall sind und sich darüber Wissen weiterpflanzt. Das ist einfach ein Geschwindigkeitsvorteil. Sonst könnte man die ja alle auf eine AI-Schulung schicken und dann dauert man halt 2 Jahre später, haben sie ja das ja auch alles drauf.
Das ist doch Quatsch. Wenn du die knappen Ressourcen auf Teams verteilst, dann sind die ja immer noch knapp.
Ja.
Also wenn ich 10 Teams habe und ich habe 2 Data Scientisten, dann kann ich die nicht verteilen. Das würde ja gar nichts. Das würde ja eher dafür sprechen, die in einem nicht cross-funktionalen Expertenteam zu behalten und alle Data Science-Aufgaben dahin zu routen. Also die Frage ist doch, kann man daran eigentlich festmachen, wo man zentralisiert und wo man dezentralisieren kann? Das ist doch die eigentliche Frage dahinter. Und dann wird es, glaube ich, gibt es immer wieder so Pendelbewegungen. Ne? Eine Zeit lang, ich glaube, mit fortschreitender DevOps-Bewegung war es immer mehr ins Team, ne? immer mehr in die Richtung, bis es einfach zu viel, glaube ich, geworden ist, ja. wo die Teams dann überfrachtet waren und dachten, sie müssen alles selber machen. Genau. Jetzt schwappt es gerade, glaube ich, auch ein bisschen getrieben durch die Team-Topologies-Bewegung. Oder diese Vorstellung, wie man das denken kann, ne? Da schwappt es jetzt wieder zurück in Richtung, wir brauchen irgendwie Plattformteams, die bestimmte Standardaufgaben abnehmen. Und warum sollte ich denn in einem Plattformteam ein cross-funktionales Team haben? Das will mir erstmal auf den ersten Blick zumindest nicht so richtig gut einfallen, warum das Sinn machen sollte. Die bauen eine Plattform, verflucht. Das müssen die richtig gut können.
Ja gut, da ist die Frage, was gehört alles zu einer Plattform?
Also, na, was ist die Plattform nicht? Was gehört alles dazu?
Ne? Ja, das ist ja immer den Ausschnitt, den du anguckst. Also ich könnte mir schon vorstellen, wenn du Plattform anguckst, das Thema, dass du da auch in der Zusammensetzung eines solchen Teams oder einer Gruppe auch auf eine gewisse Interdisziplinarität achtest, aber die hat dann alles mit Plattform zu tun. Na, wenn du dann wieder ein bisschen rauszoomst und sagst, ja, jetzt haben wir Plattform und jetzt haben wir das und jetzt haben wir das, dann ist das wieder was anderes. Also
aber der Punkt, um nochmal auf das Eingangsthema zurückzukommen, wieder was du aufgebracht hattest, ob es nicht aus, also manchmal ist es doch auch gut, wenn man keine Cross-Funktionalität hat, sondern wenn man einfach eine Truppe von ExpertInnen hat, die das Gleiche können, um halt eine Sache zu erledigen. Ja, genau. Also natürlich gibt es die Kontexte, wo das verdammt schlau ist, das so zu machen. Und es gibt halt andere Kontexte, da wäre es verdammt doof, das so zu machen. Da braucht man andere Herangehensweisen. Mhm. Und die Frage ist ja, also gibt es halt Pattern, die man da halt einsetzen kann, wie die Team-Topology-Dinge, oder ist auch das schon zu eingegrenzt? Gibt es auch noch was anderes? Vermutlich gibt es auch noch was anderes. Aber da hilft es halt eben, mit Patterns zu arbeiten und dann halt eben situationsabhängig zu entscheiden, was brauchen wir jetzt gerade. Also halt zu sagen, halt wir brauchen immer das, ist natürlich totaler Blödsinn. Also das haben wir ja auch, also wir sind ja auch bis hierher gekommen, im Podcast, ohne einmal das Wort agil auszusprechen, obwohl wir von Teams sprechen, weil das halt eben auch situationsabhängig ist, wo man wie vorgehen muss. Wenn wir halt einen Kontext haben, wo halt Exploration völlig Wurst ist, wo es darum geht, irgendwas stabil zu betreiben, eine Cash-Cow, ein Software-System, was halt 10 Jahre alt ist und einfach 1 Milliarde Euro pro Woche bringt und das bloß nicht runterfallen sollte, dann brauche ich da vermutlich ein anderes Team, als wenn ich halt wenn ich halt einen neuen Markt erschließen will. Da brauche ich da halt ein anderes Team. Und da wahrscheinlich ein deutlich diverseres.
Jetzt sind leider Organisationen dummerweise nie so flexibel, dass sie das schnell machen können. Das geht ja nicht.
Warum eigentlich nicht?
Nö, aber
die können das einfach beschließen. Also, der große Vorteil der Organisation ist, dass sie einfach beschließen kann, anders
zu sein. Ja, genau. Das Einfachste ist, einfach zu beschließen. Genau, aber da liegt ja schon das Problem drin, dass man irgendwie eine Stellenstruktur aufgebaut hat. Man hat alles fest im SAP-System verdrahtet. Und jetzt einfach mal zu sagen, ach komm, die 5 Kolleginnen, die jetzt da sind, die hängen wir mal jetzt ganz schnell um für die nächsten 6 Monate dahin und dafür machen wir das so. Das ist halt immer
ein riesen Hassel. Ich glaube, es liegt daran, dass immer noch Leute glauben, es gibt den einen einzigen Punkt, von dem aus man diese ganzen Erkenntnisse stricken kann. Und dass es so schwer fällt, sich vorzustellen, dass es verschiedene Punkte, dass es ein Netzwerk von Variablen sind, die am Ende unsere Wirklichkeit konstruieren.
Das ist die Kontrollfantasie spricht sozusagen dagegen. Man will halt Dinge kontrollieren können und je variabler etwas wird, desto weniger gut kannst du es kontrollieren. Und halt,
weiß gar nicht, ob das wirklich so diese Kontrollfunktion gleich als erstes ist oder ob es nicht einfach nur der Wunsch nach Klarheit ist. Wenn ich einen Ausgangspunkt habe für meine ganzen Überlegungen, dann habe ich doch endlich diese Klarheit, dann wird ich doch glaub, endlich mein zusammen. Leben leichter.
Das, genau, klar, ja, du hast es im Griff, du hast es unter Kontrolle, das ist doch das Gleiche. Dein Leben wird leichter, es ist ganz klar, dein Leben wird leichter, weil du es halt im Griff hast, du hast es unter Kontrolle.
Ja, ich glaube, das übersetzt du so mit deiner Perspektive auf die Welt. Ich würde den Leuten unterstellen, das nicht sofort als Kontrollwunsch zu erleben, also selber zu erleben als Handelnder, sondern eigentlich dann eher in so einem, du malst dir ja deine eigenen Handlungen immer so ein bisschen positiver aus. Und dann bist du eher bei dem Punkt zu sagen, das muss doch irgendeine Ursache geben, dieses Ursache suchen, um zu sagen, ach guck mal, wenn ich die verstanden habe, dann kann ich alle anderen Dinge gut machen. Das ist doch das, was dahinter steckt. Sitzt ja keiner da und sagt, ich will kontrollieren. Ja. Ich bin so ein Kontrollfreak.
Aber jetzt ist ja, jetzt könnte man noch sagen, ich will aber auch einen anderen Punkt. Also jetzt kann man ja sagen, Kontrolle ist ja, also wenn ich einen Vertrag habe, in Organisationen habe ich Verträge. So, Mitarbeiter stelle ich ein, die haben einen Vertrag, die hänge ich irgendwo hin, im SAP ist das Organigramm abgebildet und so weiter. Jetzt haben wir ja gelernt, Formalität gibt einer Organisation auch Sicherheit oder den Akteuren in der Organisation Sicherheit, weil das, was formal festgeschrieben ist, ist einfach das, auf was ich mich verlassen kann. Ne? Also die Organisation kann sich darauf verlassen, dass das wohl halbwegs so funktioniert. Und ich als Mitglied kann ich auch mich darauf verlassen, dass ich weiß, wenn ich das mache, ist es richtig. Und jetzt gibt es natürlich auch mal Sachen, die in Prozessen nicht abgebildet sind, die dann in der Informalität stattfinden. Aber wenn wir jetzt sagen, jetzt müsste doch eine Organisation mal so sein und bloß nicht zu sehr festlegen, wie würde ich denn sowas formal abbilden können?
Na, du müsstest zum Beispiel dafür sorgen, dass halt eben auch die Führung nicht starr ist. Ich glaube, es ist schwierig, ein Führungssystem zu haben oder Managementsystem zu haben, das starr ist und dann zu erwarten, dass der ganze Rest fluide, flexibel, dynamisch ist. Ich glaube, das funktioniert nicht.
In allererster Linie müsste man mal unterscheiden können, wo man das eine braucht und wo man das andere braucht. Bevor ich mir überlege, ich das formalisiere, muss ich erstmal verstehen, was ist denn eigentlich, was sind denn die Triggerpunkte, die mir sagen, jetzt brauche ich was Flexibles, Fluides, wie auch immer man das nennen will, und jetzt hier kann ich mir erlauben, was schön starr einzupacken.
Ja, pass auf, aber da gibt es ja Modelle. Jetzt kannst du ja sagen, dann nimm mal hier das innen und außen. Eine Organisation hat ein Zentrum und eine Peripherie. In der Peripherie ist die Wertschöpfung, im Zentrum wird die Wertschöpfung unterstützt und so weiter und so fort. Im Zentrum haben wir eine niedrige Dynamik. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass die Dinge eher stabil sind und wir können formal gesehen viel gut festlegen, weil die Dynamik ist gering. Wir können da Stabilität durch Formalismus reinbringen, da wird sich nicht so viel ändern. Jetzt weiß man, in diesem Modell geht man davon aus, an der Peripherie ist eine hohe Dynamik und deswegen muss ich an der Peripherie möglichst flexibel sein. Und das müsste man dann ja auch formal anders abbilden. Also wo man, keine Ahnung, wo in der Peripherie halt das Leben tobt.
Ja, aber das stimmt nicht.
Ach, das stimmt nicht. Okay, was stimmt denn da nicht?
Das stimmt nicht. Das Markus Andrizak hat mal dieses Granatenbeispiel von der Textilindustrie gemacht. Und hat gesagt, er benutzt dieses Pace-Layering-Modell, um das zu erklären. Und sagt dann, die Klamottenindustrie hat sich ja auf so ganz schnell wechselnde Zyklen jetzt eingeschossen, irgendwie, ne, Drops und wie das alles heißt, das ganze Zeug da. Und das, was die versuchen, also nicht was die versuchen, was die mega stabil halten müssen, ist die Logistik. Die ist aber direkt quasi vom Lager in den Laden. Also das ist ja schon fast ganz nah am Kunden dran. Das muss super stabil sein. Da ist nichts mit Bewegung. Das willst du gar nicht beweglich machen.
Nee, deswegen würde man in dem Modell, in dem Modell würdest du es ja noch ins Zentrum packen und sagen, hier kommt das Zentrum, das muss stabil bleiben. Da haben wir wenig Markteinflüsse, das kann das mal Kontrolle. Aber die Frage ist, wie organisierst du einen Organisationsteil, der, keine Ahnung, sich alle 3, 4, 5 Monate formal ändern müsste. Also du willst Leute schnell verschieben. Du willst
Was heißt denn formal verändern?
Also eine Führungskraft kriegt wir haben Hierarchien aufgebaut in Organisationen. Wir reden über Führungsspann, eine Führungsmannschaft, also eine Abteilungsleitung kriegt 10 Mitarbeitende. So, und das wird ja ausgebreitet. Also jede Abteilungsleitung hat im Schnitt 10 Mitarbeitende. Darüber sind dann irgendwie Bereichsleitungen, die haben so und so viel Abteilungsleitung und so weiter. Das wird ja einmal fest verdrahtet. Da ist wenig Flexibilität drin. Wenn du jetzt flexibel arbeiten möchtest, dann müsstest du ja ganz schnell einfach mal 10 Leute umhängen können. Oder du müsstest sagen können, dieser Teil des Organigramms, diese Bereichsleitung mit den 5 Abteilungsleitungen, da ziehen wir eine Ebene raus.
Entscheiden.
Ja, das ist ja genau der Punkt. Fertig.
natürlich kannst du es entscheiden, aber, und jetzt kommt ja
mal... Nee, du sollst mir mal sagen, was formal heißt für dich. Was heißt denn formal?
SAP, abgebildet, Stellenbeschreibung im SAP, Gehälter dran geklebt, Urlaube dran geklebt, Überstundenvergütung dran geklebt, alles dran geklebt und im SAP-System hinterlegt. Auf Dauer geschaltet.
Die hängen alle an den CEO fertig.
Bitte?
Die hängen sich alle einfach direkt
an den CEO. Ja, genau, aber das ist jetzt mal eine Frage, wie würdest du das machen?
Nee, ist ganz einfach, ist ja auch nicht. Ja. Also,
mir geht es doch darum, dass ihr mal sagt, was formal bedeutet. Was ist denn formal? Ist Formalität dann gegeben, wenn man sagt, es ist im SAP angeheftet? Ist das Formalität?
Ja, Formalität ist das, was ich einklagen kann. Das, worauf ich mich verlassen kann. Und wenn mein Arbeitsvertrag im SAP-System sagt, ich habe den Urlaub, ich kriege das Gehalt, mit Überstunden geht man so um.
Gibt es eine ganz einfache Lösung.
Bitte?
Und die Lösung heißt, alle haben in ihren Mitgliedschaftsbedingungen den gleichen Job drin zu stehen. Und keine Abteilung, keine
Zuhörigkeit. Auf sowas will ich ja hinaus. Ja, genau. Also, so.
Das gibt's.
Die Frage ist, ob das gibt. Ich bin ja erstmal in der Theorie. Ich will erstmal wissen, wie würde man das theoretisch machen? Ob das praktisch funktioniert?
Nee, das gibt's in der Praxis. Die Theorie ist da schon längst überholt, weil das gibt es.
Hat sich aber nicht durchgesetzt, ne?
Doch.
Wo denn?
Im Süden.
Im Süden. Okay, ach so. Im Süden.
Wir haben immer gesagt, wir benutzen keine Firmen. Wir haben immer gesagt, wir benutzen keine Firmen.
Nee, aber im Süden von Hamburg, im Süden von Europa, im Süden von Indien,
im Süden der Republik.
Auf der Südhalbkugel.
Aber es ist doch die absolute Ausnahme. Ja, aber das hilft ja nichts. Ich glaube, ich würde behaupten wollen, für jedes Konstrukt, das ich schön fände, gibt es auf der Welt irgendwo ein Beispiel, wo es geht. Und was hilft das jetzt hier? Gar nichts. Weil du kannst du ja aus gutem Grund nicht einfach so umhängen, so agieren. Dann hänge ich jetzt alle Mitarbeitenden an den CEO.
Ja, so, und warum
dann können
nicht?
Wir einfach so vorgehen, wie wir wollen.
Und warum nicht? Weil Leute ihre Machtstrukturen festhalten.
Ja.
Weil die Systeme so gebaut sind, dass sie ausschließlich darauf ausgerichtet sind, mikropolitische Spiele zu verwenden, um den eigenen Erhalt in der Organisation abzusichern.
Genau.
Fertig, das ist alles.
Genau, gut, und du meinst, ja, aber wenn wir jetzt überlegen, wie könnte man das ändern, dann finde ich es halt relativ banal zu sagen, ja, wir haben jetzt nur noch eine Person als Führungskraft und schon sind alle Probleme gelöst. Sondern für mich ist da die interessante Frage, was wären denn formale Strukturen, die halt ein Weg daraus wären? Also, weil das hilft ja, das wird ja weiterhelfen. Ne? Also wenn wir uns die Strukturen jetzt angucken und sagen, die sind sozusagen ein Garant dafür, dass wir diese Flexibilität nicht hinkriegen werden, was wäre denn ein Schritt daraus, um es halt eben besser zu machen.
Und das meinte ich. Ich glaube, die Antwort liegt darin zu verstehen, an welchen Kriterien ich festmache, wann ich Flexibilität haben will und brauche und wann ich Starrheit will und brauche. Und wenn ich verstanden habe, woran ich das festmache, was die Trigger sind, dann kann ich mir überlegen, wie ich diese Trigger institutionalisiere
oder
von mir aus formalisiere.
Ja, ist richtig.
Und daran hängt es doch, dass wir diese, wir finden diese Punkte nicht.
Naja, aber also was du halt sagst, wenn wir uns halt Produktentwicklung anschauen, da haben wir eigentlich im Produkt-Lifecycle alles dabei. Von Phasen, die hoch explorativ sind, zu Phasen, die halt einfach darauf gemünzt sind, jetzt einfach Cash-Cow-mäßig halt den Ball flach halten und möglichst nichts verändern, einfach nur Geld abgreifen, um das dann halt wieder abzuschalten. Da hast du ja eigentlich alles an Dynamik, vom Entstehen bis zum Sterben eines Produktes hast du ja dabei, wo du halt eben auch entsprechend die flexiblen Leute bräuchtest und wo du in einer Better World würdest du halt eben auch da stehen, dass du halt ganz aktiv, am Anfang hast du wenige Leute, dann werden es mehr Leute und dann werden es wieder weniger Leute, die dieses Produkt halt erst erschaffen, dann betreiben und dann halt beerdigen. Nur so sind ja Organisationen auch nicht aufgebaut. Also das mag bei Startups so gehen, die dann vielleicht ihren Lifecycle identisch zu ihrem Produkt haben werden, aber halt in so einer in einem großen Unternehmen, wo du halt ganz viele Produkte entwickelst, da ist halt mein Erleben, dass du da diese Dynamik nicht hinkriegst. Da ist irgendwie das Team immer gleich groß und das muss sozusagen von der Erschaffung des Produkts bis zum Betrieb, bis zum Beerdigen bleibt es das gleiche Team.
Genau.
Und da ist ja die Frage, warum ist das so? Würde ich mir selbst beantworten nach dem Motto Headcount. Das, was du gerade sagst, mit Stellgröße. Die Stellgröße, die uns immer wieder im Weg steht, ist halt Headcount. Du zählst halt in einem großen Unternehmen proportional zu deinem Headcount, bist du da wichtig in einem Unternehmen. Und ich habe noch kein Unternehmen erlebt, dem es gelungen ist, davon wegzukommen, dass es nicht wirklich einfach um Headcount geht. Weil dann hättest du Flexibilität, weil dann ist mir doch egal, ob 5 Leute, die heute bei mir im Produkt arbeiten, nächste Woche bei dir im Produkt arbeiten. Wenn es nicht um diesen Headcount ginge.
Aber jetzt hast du ja vorhin gesagt, wir wollen in der Theorie reden und gar nicht so sehr in die Praxis gehen, das sei ja viel zu nah. Da will ich mal dabei, dann lass doch mal spinnen, wie das funktionieren kann.
Also es würde ja so funktionieren. Also wenn man das Ganze mal, also wenn Mitarbeitende sich Führungskräfte aussuchen könnten, ja. Und also wenn man das so anfängt zu denken, dann löst sich das nämlich auf. Natürlich ist das ein Kulturgut, zu sagen, historisch gewachsen in allen Organisationen ist es immer ganz wichtig, einen großen Headcount zu haben. Und wenn man einen hat, dann gibt man ihn möglichst nicht ab. Woran liegt denn das? Weil man glaubt, damit hat man Gestaltungsmöglichkeiten. Also großer Headcount, viel Gestaltungsmöglichkeiten. Den Stecker muss man halt mal ziehen, das ist ja Käse. Also hat man nicht, ne? Sondern das funktioniert ja in Organisationen ganz anders. Und da muss man ansetzen. Das kannst du aber nicht von heute auf morgen machen, weil in diesem in den Führungskräfterängen ja auch immer eine große, sag mal, Kontrolle von Unsicherheitszonen drin steckt, wo das Management darüber gar nicht weiß, wie groß ist denn die Zone, die da kontrolliert wird. Deswegen traut man sich an diese Themen nicht ran. Ja, aber das darf einen doch eigentlich nicht aufhalten.
Und mit dem Beispiel, dass die Leute sich ihren Chef aussuchen, ne? Da würde ich auch sagen, dann kriegst du Bewegung in den Laden, aber nur so lange, bis sich die Leute dann ihren Chef ausgesucht haben. Und dann ist das
ja, dann verharrt das System in der nächsten Stadt. Ja, und dann sich aussuchen. Und wenn es dann nach dem nächsten Projekt und nach dem nächsten Vorhaben nicht klappt, dann ordne ich mir das. Also im Prinzip wie so eher so eine Projektorganisation, wo du ständig neue Vorhaben hast, Dinge umhängen kannst, da wo es sinnvoll ist. Also bevor jetzt einer von euch sagt, wir brauchen auch natürlich in Zentralbereichen, genau da nicht, aber da wo es anders ist, denkst du eher wie in so Projektorganisationen, wo du halt eine relativ lose Kopplung hast, wo so dieses Disziplinar Führen ja ganz anders läuft. Also in reinen Projektorganisationen hast du eine disziplinarische Führungskraft, die sitzt aber wahrscheinlich in, keine Ahnung, Südindien oder irgendwo in Nordamerika, die siehst du auch nie, sondern was wichtig ist, ist, dass du mit Projektleitung in Projektorganisationen ständig neue Zuordnung der Zusammenarbeit findest. Also da geht das ja. Es ist ja nicht so, dass das jetzt irgendwie Spinnerei ist. Die haben halt andere Probleme zu lösen, nämlich Projekte und nicht wie in anderen Organisationen, wo man Prozesse hat. Und in Prozessorganisationen macht das wieder ein bisschen anders aussehen.
Gut, aber bei den Projektorganisationen ist es auch so, dass praktisch, also wenn man, das staffen die Projekte ja nicht die Projektmitglieder selber, sondern die werden ja gestafft. Also kenne ich das halt. Ich habe auch schon in Projektorganisationen gearbeitet. Da kriegst du halt mitgeteilt und nächsten Montag bist du halt in dem neuen Projekt XY und da arbeitest du dann dort.
So, oder, und da gibt's Spielarten, oder du bemühst dich, wenn du als Mitarbeitender das weißt, dann kommt deine, denn der fängst ja an, mikropolitisch zu arbeiten, weil du genau weißt, mit der Projektleitung kann ich gar nicht arbeiten, mit dem würde ich gerne arbeiten, und da ist ein Projekt, das würde ich auch gerne hin, denn setzt du dich ja ein, und du hast Möglichkeiten, das zu beeinflussen, weil es halt nicht immer um so eine feste disziplinarische Verdrahtung geht, ne? Also, du kannst halt schon als Projektmitarbeitender Einfluss darauf nehmen, also vielleicht begrenzt, aber du kannst Einfluss darauf nehmen, ob du in einem bestimmten Projektteam, in einem bestimmten Projekt landest oder nicht. Und du kannst auch darüber reden, dass du das nicht willst oder nicht. Ne? Also das geht schon.
Das ist mir viel zu absolut. Das ist schon wieder so entweder oder. Warum ist nicht eigentlich sowas möglich, dass man sagt, also gerade weil du gesagt hast, Projekt und Produkt, ne? Und weiß ich nicht, wie halt, ob du Prozess mit Produktorganisation gleichgesetzt hast.
Prozess und Produkt, nee.
Ja, worum es mir geht, ist, es ist ja an manchen Stellen bestimmt total schlau, stabile, langlebige Teams zu haben, die Dinge tun. Ja. Also gerade wenn es darum geht, dann in dem Exploitation-Teil von dem Produkt rumzuhühnern, ne? Das ist ja super, wenn du dich da einspielst und langfristig für die Effizienz des Betriebs sorgen kannst, was weiß ich, was genau. Da alles ist, ja. Ja, und das, was ich die ganze Zeit ja schon denke, ist, wieso verflucht nochmal, ist denn das nicht möglich, dass man für die in so einem Planungszyklus feststellen, ich kann hier gerade nicht so richtig gut beitragen, warum man für die nicht einen Pool an Problemen hat, an denen die sich dann abarbeiten können für den Zeitraum X? Also das ist doch immer auch dein Satz gewesen, Wiener, halt hier packen Probleme hin und die Leute werden sich darum scharen und werden es lösen. Und ich glaube, es braucht einfach beides. Es braucht dieses fixe Ding, wo man sagt, das ist das Team, da passiert die Arbeit in dem für das Produkt oder für die Aufgabe, was auch immer das ist. Und wenn es da drin nichts zu tun gibt, dann muss es völlig okay sein, woanders hinzugehen und ein Problem zu lösen, was die Organisation sonst nicht gelöst bekommt. Weil das, was meistens passiert ist, dass die Teams losgehen und aus emotionalen Gründen sich fragen, was können wir denn jetzt für Max eigentlich für eine Aufgabe finden? Weil für den haben wir jetzt eigentlich hier nichts in unserem Backlog drin. Und dann wird irgendeine Aufgabe gefunden. Das ist selten absoluter Quatsch. Aber es ist auch nicht die wichtigste Aufgabe und das wichtigste Problem, was man gerade lösen könnte. Weil man es nämlich gar nicht abgleichen kann. Weil man gar nicht irgendwo eine Vorlage hat und sagen kann, ich flöhe mal dadurch und finde, ah, da ist ein Problem. Das könnte ich jetzt lösen.
Ja, das bringt mich auf einen anderen Gedanken. Das ist ja in Organisationen auch durchaus üblich, dass alle denken, alle müssen immer gut zu tun haben. Und dass einige Leute immer einen Schreck kriegen, wenn man sagt, ja, die haben da gerade nicht gut zu tun. Oh, da müssen wir dafür sorgen, dass die jetzt gut zu tun haben. Also das ist ja immer dieses Auslasten. Wir müssen irgendwie alle immer auslasten. Also alle müssen irgendwie immer eine Last tragen und arbeiten. Ich denke immer, es steckt da eigentlich auch drin, dass man sagt, bloß kein Freiraum für Kreativität, lass doch mal eine Woche lang überlegen, was könnte unser Problem sein und mal in ein paar Sachen tiefer absteigen, weil alle müssen ja immer auch ordentlich was zu tun haben. Also man möchte als Organisation ja auch keine Verschwendung haben und in vielen Organisationen ist Verschwendung halt, wenn jemand nichts zu tun hat. Also wenn du nicht auf ein Projekt buchen kannst, wenn du nicht sagen kannst, in welchen Meetings du teilgenommen hast oder in welchen Sachen du gerade drin steckst, dann scheinst du ja gerade nichts zu machen, dann macht man sich ja eher Sorgen, ob man jetzt da nochmal irgendwie Arbeit hingeben müsste. So, und dann gibt man ja auch Arbeit hin und dann hast du diese ganzen Effekte, man macht sich mal selber drüber Gedanken, Teams entscheiden mal selber, was wichtig ist oder grooven sich ein oder schnappen sich Probleme und lösen die, erstickst du im Keim, weil du schmeißt immer Arbeit dahin, weil du denkst, da ist ja gar nichts zu tun.
Grüße gehen raus an Hans Rosinek, der hat mehrfach jetzt schon gesagt, es ist halt nicht so besonders anerkannt, wenn man der Chefin sagt, man hat jetzt 2 Stunden über ein Problem nachgedacht. Wenn man sagt, man war in 7 Meetings, dann kommt das viel besser an.
Klar. Ja, das ist doch eigentlich so. Totaler Quatsch.
Und ich glaube, das ist diese Kontrollfrage von vorhin, ja. Yves, das ist ja das, was du gesagt hast, ne? Wenn ich sage, da sitzt jemand am Schreibtisch und denkt nach, das kann ich nicht kontrollieren. Da kann ich nicht steuern, was der denn macht. Und dann ist doch immer die Unterstellung, der Einzelne, der Arbeiter, ja, der kann doch jetzt gar nicht so viel von dieser relevanten Umwelt erkennen, als dass der tatsächlich gute Entscheidungen treffen kann, wie er mit seiner Zeit umgeht. Der kann ja nicht alles sehen. Das geht ja gar nicht. Deshalb muss ich dem das ja irgendwie sagen. Klar. Ne, das ist diese Grenzstellenmanager-Geschichte ist ja nicht anders. Dass jemand an der Grenze sitzt zu dem relevanten Außen und eine Entscheidung treffen muss, wie viel von dem relevanten Außen er eigentlich nach innen lässt, damit es bearbeitbar bleibt. Mhm. Und da liegt dann wieder ein Problem drin, Yves, da hängst du immer noch dran, seit du es gesagt hast. Dieses, ne, und das haben wir ja früher gemeinsam, glaube ich, auch oft formuliert, wenn wir Straße kehren würden, weil das die beste Sache ist, die wir gerade tun könnten, dann würden wir das machen, fertig. Genau. Das würde ich auch heute immer noch unterschreiben. Aber ich habe mittlerweile verstanden, dass es Leute gibt, die halt nicht Straßenkehren gelernt haben und studiert haben, sondern die mit ganz viel Passion irgendwas anderes gelernt haben. Zum Beispiel Data Science. Ja. Und die sagen, ich finde Straßenkehren aber einfach nicht besonders befriedigend. Und deshalb habe ich auch nicht studiert, sondern ich habe studiert, weil ich Data Science total spannend finde. Mhm. Und das will ich machen. Und im Übrigen, dafür bin ich originär auch mal eingestellt worden.
Ja, völlig legitim.
Genau, total legitim.
Das ist ja der Punkt. Ne? Also, und das trifft ja auch viele Sachen zu, die wir auch immer wieder diskutieren. Auch das mit der Self-Selection oder so, wie dann, was du meintest. Ne? Da suchen sich dann halt meinetwegen also Projekte oder Führungskräfte oder selbst aus. Natürlich haben wir halt eben auch Prozentsatz X von KollegInnen, die halt genau ihren Job machen für das, was vertraglich zugesichert worden ist und dann das Geld dafür haben wollen und fertig ist der Lack. Und genau das aber auch, weil alles andere würde bedeuten, sie müssten darüber nachdenken, was sie sonst noch machen wollen. Das wollen sie aber gar nicht tun, weil sie halt eigentlich nach Feierabend machen sie andere geile Sachen, die ihnen viel wichtiger sind. Und das ist ja völlig
in Ordnung. Das ist völlig in Ordnung, genau. Genau.
Und deswegen ist ja die Frage, also wo ich gerade die ganze Zeit am Grübeln bin, weil wir haben ja über Headcount gesprochen, ne? Ungünstig, wenn Headcount irgendwie so eine Währung ist, die in einem System wichtig ist, weil die vor Dynamik abhält. Was wären denn Kriterien oder Währungen, die helfen würden? Oder also weil ich da auch überlegt habe, naja, wenn du halt das so machst, also Umsatz, ne, das Team, was halt mit dem Produkt einfach den Umsatz scheffelt, hat immer recht, das kann es ja auch nicht sein, dann wird es das Produkt niemals abschalten. wird es auch niemals ein neues bauen. Also was könnte man für Währungen in so einem Unternehmen einführen und versuchen, dass ein System halt sozusagen danach sich optimiert?
Also ich glaube, mit Umsatz ist man erstmal nicht so verkehrt. Es ist natürlich jetzt nicht die einzige. Man müsste sich eine kleine Anzahl von solchen Dingen raus. Und Kosten können es ja auch sein. Umsatz, Kosten, Profitabilität.
Ja, aber gerade im Produktlifecycle ist das ungünstig, ne? Weil die ganze explorative Phase, die kostet einfach nur Geld.
Ja, Investition ist ja aber auch.
Und du weißt gar nicht, ob
es ja, genau, aber bringt. Investition ist ja auch wichtig. Also Investition ist ja erstmal keine schlechte Zahl. Also wenn du Investitionsgrößen misst und rausfindest, dass es Unterschiede gibt. Die einen Teams, die investieren gerade ganz viel Geld und die anderen sind an einem anderen Punkt. Ne? Also sind ja auch alle unterschiedlich gerade unterwegs. Es geht ja gar nicht jetzt zu werten und zu sagen, das eine ist jetzt besser als das andere, sondern erstmal über so eine Handvoll von vielleicht relativ einfachen, naheliegenden, kaufmännisch orientierten oder was geil, KPIs mal darzustellen, was ja, so die, wo die Hebel sind, um auf den Erfolg des Geschäftsmodells einzuzahlen.
Ja, oder bleibt mal sowas.
Oder Experimente.
Ja, oder Experimente. Die haben so viel
Experimente. Also entweder du hast mit deinen Leuten eine Anzahl von Experimenten oder ja, du machst halt einfach Kohle. Also wenn keins von beiden der Fall ist, dann ist er
eben. Genau, oder du vermeidest das Kohle verbrannt. Aber je mehr Menschen in einer Organisation, also das ist so meine Erfahrung, je mehr verstanden haben, wie das Geschäftsmodell wirklich funktioniert und wo die Hebel sind, um den Erfolg des Geschäftsmodells zu beeinflussen, also verstanden, desto besser werden auch sukzessive die Entscheidungen, die getroffen werden. Und sicherlich kannst du jetzt nicht sagen, das Geschäftsmodell ist dann erfolgreich, wenn wir viel Umsatz machen oder wenig Kosten machen oder keine Investition oder so, sondern das ist ja immer eine Mischung aus irgendwas von, keine Ahnung, einer Handvoll, ich sage jetzt mal eine Handvoll, wir haben auch zwei Handvoll Dingen. Und was du ja aus meiner Sicht damit anstößt, ist genau Fragen loszustoßen in der Organisation, sich mit dem Geschäftsmodell auseinanderzusetzen. Weil in dem einen Bereich ist es halt einfach wichtiger, Kosten zu vermeiden, weil die können keine Umsätze machen. In dem anderen Bereich ist es wichtiger, Investitionen, überhaupt erstmal ein Risiko für Investitionen und Experimente einzugehen, weil das ist einfach mal deren Job. Und das zu verstehen und das transparent zu machen, damit die Organisation ihre Diskurse anhand dieser Dinge führen kann, dann wird aus meiner Erfahrung da irgendwie ein Schuh draus. Und dann geht es auch nicht darum, dass der also das Gemessene genau richtig ist, sondern dass das der Anlass ist, immer wieder abzuwägen, ist es in dieser Situation wichtiger, Umsatz zu machen, auf die Profitabilität zu gucken oder Investitionen. Und das kannst du ja allgemein für die ganze Organisation gar nicht festlegen. Das muss ja immer lokal irgendwo entschieden und diskutiert werden.
Genau, und so gesehen muss ja das Dashboard, was da entsteht, muss ja ein Boundary Object sein.
Genau,
das Boundary Object. Was zu einem Dialog einlädt, ne? Wo man einfach sagen kann, alles klar, aus meiner Perspektive gucke ich so darauf und stelle fest, wir machen ganz viele Experimente, wir investieren total viel, ist total super für diese Organisationseinheit, die macht genau das Richtige. Wie können wir der helfen, noch besser zu werden? Das ist so was anderes als zu sagen. Und hier sind übrigens die Kollegen aus der Logistik, wenn man dieses Textilbeispiel wieder nimmt, ne, da will ich gar nicht so viele Experimente haben. Ich will, dass die genau wissen, auf die Minute, wie die Sachen getaktet sind oder wie das funktioniert. Und dann wird es eigentlich spannend, wenn man sich den Teil noch dazu denkt, Yves, und dann geht meins nämlich nicht mehr auf, glaube ich, was du neulich gesagt hast, dass die Logistik ja eigentlich da anfängt, wo jemand sich im Kopf überlegt, dass er eine Ware kaufen will. Mhm. Wenn ich den Teil nämlich zur Logistik dazu rechne, dann funktioniert das schon nicht mehr so genau, oder? Funktioniert das immer noch? Na doch, eigentlich funktioniert es immer noch. Du willst ja trotzdem stabil haben, egal wann der anfängt zu denken.
Na, die Frage ist halt, ob das mit den Geschäftsmodellen halt dann eine Komplexität hat, dass du halt eben das nicht wieder vereinfacht sehen kannst. Ne? Also kannst du wirklich deine Organisation einteilen in Geschäftsmodelle? Den Leuten ist halt klar, was das jeweilige Geschäftsmodell ist und wird sich dann schon orientieren. Da würde ich dir total recht geben, Milad, stimmt. Also wenn man begriffen hat, wie es läuft, würde ich auch glauben, dass die Leute in der Regel dann in die Richtung arbeiten, dass es besser wird und nicht schlechter, klar. Nur wie kriegt man halt eine Dynamik da rein, weil Geschäftsmodelle sich sozusagen dynamisch verändern müssen und die ja auch eine Abhängigkeit untereinander haben. Also, weil ich denke gerade an Kundenservice auch. Ne? Mhm. Kundenservice, Logistik, alles, was wir an Wertströmen sozusagen haben in so einem großen Unternehmen, wie kriegt man das dann hin, dass es da diese Dynamik gibt, die es dann halt braucht bei den Geschäftsprozessen, bei den Geschäftsmodellen letztlich?
Also das eine, was ja helfen würde, ist eine andere Form der Arbeitsteilung aufzunehmen, könnte man schlau wie Sau sagen, also halt Wertschöpfung zu organisieren und das ganz konsequent zu machen und nicht über funktional getrennte Einheiten versuchen, Wertschöpfung darzustellen, ne? Weil dann hast du immer diese Trennung, also dass du überhaupt die Trennung hast zwischen Logistik und anderen Sachen und so weiter, weil wenn jemand sagt, ja, aber da, wo ein Kunde einen Warenkorb füllt und abdrückt, da startet schon die Logistik, dann ist natürlich irrsinnig, wenn die Organisation, die dahinter arbeitet, ganz anders aufgeteilt ist und der Teil, der Logistik macht, noch nie jemanden getroffen hat, der einen Warenkorb sozusagen programmiert hat, den Kunden füllen können. Also wenn die sich noch nie begegnet sind, dann ist es natürlich irre, dass man davon redet, da vorne findet dann im Warenkorb schon der Start der Logistik statt. Also da muss man halt sagen, okay, dann muss man halt was man denn Customer Journey nennt oder wie auch immer, die Organisation entlang dessen organisieren und versuchen, die ganze funktionale Arbeitsteilung erstmal in den Hintergrund zu schieben. Die braucht man irgendwann ja wieder, ne? Aber erstmal in den Hintergrund schieben und sagen, wir organisieren jetzt erstmal, also wir haben keine Bereichsleitung für irgendwas funktional getrennt, sondern wir haben, keine Ahnung, wir haben Journey-Verantwortliche und die sind kaufmännisch verantwortlich für den Erfolg einer bestimmten Journey, die auf, keine Ahnung, so. Und die sind dafür für den ganzen Strom verantwortlich, wie heute halt einen, keine Ahnung, ein Geschäftsführer verantwortlich ist oder ein Bereichsleiter für was verantwortlich ist.
Da kann man aber entgegenhalten, dass, also gerade mit diesem Profit und Loss habe ich irgendwie ein Thema. Ich immer denke, wenn ich Profit und Loss auf nur Bestandteile eines Gesamtgeschäftsmodells appliziere, dann würde es schiefgehen, weil die sich untereinander, der Konflikt ist ja dann da. Und es gibt ja gute Gründe, warum bestimmte große Firmen darauf verzichten, Profit und Loss auf einzelne Abteilungen runterzurechnen, sondern sagen, es gibt genau ein Buch und fertig. Ja, weil am Ende zählt, wie viel Ware hast du an deinen Kunden verhökert und matcht es die Ausgaben, die du hattest dafür in Summe.
Also das, was du ja sagtest, wie halt, ne? Also das mit Wertschöpfung und halt eine Organisation halt zu aufbauen, dass es halt eben auf Wertschöpfung ausgerichtet ist und dann entsprechend optimiert wird. Das Problem, was ich halt erlebt habe, häufig ist, dass dann der Wertstrom oder die Wertstromorganisation dann so groß wird, dass man sie dann doch wieder unterteilt, weil man es halt eben nicht in einem Wertstrom sozusagen abfackeln kann. Das geht halt nicht. Es wird zu komplex, ne? Und deswegen, das hat mich jetzt gerade wieder nochmal darauf gebracht, so an die Ursprungsidee. Wir reden ja über Teams sozusagen den Einstieg gefunden. Und die Frage ist jetzt ja eigentlich, wie komme ich eigentlich dahin, dass so ein Wertstrom, der halt eben, sagen wir mal, aus 50 Teams besteht, die alle bestimmte Aufgaben besonders gut erledigen können, wie kriege ich die eigentlich so ausgerichtet, dass die möglichst eigenständig arbeiten können als Netzwerk halt in diesem Wertstrom, ne? So dass ich halt eben verzichten kann auf übergeordnete Controlling, Management, was auch immer, Strukturen, einfach nur, indem die Teams sozusagen eine Awareness haben und eine Kompetenz haben und sich so ausrichten, dass der Wertstrom einfach perfekt läuft. Vom Gedanken der KundInnen, ich will was haben, bis zum Bimmeln an der Haustür, da hast es. Wie kommt man da organisatorisch hin?
Man braucht eine gute Diskursstrategie.
Um da hinzukommen, das glaube ich. Nein, auch.
Ein Punkt ist, glaube ich, tatsächlich der, man muss es ja irgendwie hinkriegen, dass diese einzelnen Teams miteinander möglichst gut und schnell reden und Entscheidungen treffen. Also dass man irgendwie einen Rahmen schafft, dass dann nicht ins Management eskaliert wird, dass dann nicht irgendwie viel getrickst wird, ne? Sondern dass man irgendwie relativ unbefangen, könnte man sagen, unbefangen und frei schnell Entscheidungen trifft, in der Annahme, hey, wir müssen hier im Flow bleiben. Ne? Hier ist wichtig, dass wir im Flow bleiben, alle gut in Kontakt sind. Wir machen eh nicht alles richtig, das geht gar nicht. Im Netzwerk kann man wahrscheinlich nie alles richtig machen, weil es lässt sich gar nicht kontrollieren. Ja, irgendwie so in die Richtung was vordenken, ne? Aber ich könnte das jetzt auch nicht sagen. Das ist ja.
Aber warum schnell?
Bitte?
Warum schnell? Warum muss ich immer schnell Entscheidungen treffen?
Naja, weil in dem Drumherum, was da passiert, einfach eine hohe Dynamik ist, ne? Also weil da viel Wettbewerbsdruck zum Beispiel ist. Also wenn man heute sagt, keine Ahnung, wenn man jetzt in so einem
Online-Handel mal denkt, wenn man heute sagt, na, wir gehen davon aus, dass wir unser Geschäft auf diese Art und Weise aussteuern und so weiter, dann kommen da plötzlich neue Wettbewerber dazu, der irgendwas anders macht, dann muss man ja auch schnell reagieren können. Also das meine ich jetzt mit schnell. Also schnell meine ich jetzt nicht jeden Tag 10 Entscheidungen treffen. Aber halt schon anerkennen, dass wenn sich da draußen was ändert, dann müssen wir auch eher zügig was umsetzen, als dass wir das super gut durchdacht haben. Also eher Pareto optimal jetzt rein damit, weil wir ein Netzwerk sind, sind wir vielleicht auch robuster und können wieder schnell was zurückändern, als dass wir halt immer sehr stark drüber nachdenken, ist das jetzt genau das Richtige?
Das ja, hat Herrn Spahn mal gesagt, ne? In der Corona-Krise lieber schnell eine Entscheidung getroffen, die falsch ist, als gar keine. Hm. Und Markus hat es mal erzählt. im Zusammenhang der Corona-Krise. Und Markus Andrezak hat gerne gesagt, Cost of Delay of Decision. Ja. Und nicht nur Cost of Delay.
Ja, ja klar.
Mir geht es aber um das, ich bin heute so ein bisschen picky, was Sprache ist. Ich weiß gar nicht, warum das so ist.
Auch nicht.
Mir geht es um das Wort schnell. Ich glaube nicht, dass es um schnell geht. Und es suggeriert was, als müssten wir schnell Entscheidungen treffen. Wir müssen Entscheidungen in der richtigen Geschwindigkeit in der Situation treffen. Und nicht schnell. Schnell ist einfach das falsche Wort. Passt nicht, nicht richtig.
Ja, das kommt ja immer aus dem Kontext, dass ich heute in einem Umfeld vielleicht arbeite, wo ich das Gefühl habe, es ist eher langsam. Ich kann mich halt nicht davon lösen, dass ich irgendwo auch mein Geld verdiene und zu tun habe und manchmal denke, oh Gott, ist das langsam, es könnte schneller gehen. Also du hast recht, wenn ich in einer Organisation arbeiten würde, in der es immer total schnell ist und mir viel zu schnell ist, würde ich wahrscheinlich auch eher sagen, ah, könnte ich mal ein bisschen langsamer machen. Oder, und natürlich hast du recht, es muss angepasst sein, aber das ist natürlich tricky. Wie willst du das jetzt machen? Das ist immer genau
ja, aber das ist der Punkt. Das ist genau mein Punkt. Wir mit den Worten, die wir benutzen, suggerieren wir Dinge. Und ja. Genauso wie auch die Erzählung gerade wieder war. Ne? Es ist immer diese Drama-Erzählung. Es ist der böse VUCA-Wolf, der Dinge tut. Da.
Wir konstruieren uns unsere Welt. Das hast du eingangs gesagt. Wir konstruieren uns ständig unsere Welt. Ja. Jeden Tag, jeden Augenblick.
Und wir konstruieren die so oft als Drama. Ja. Wo ich glaube, das setzt ja auch irgendwie die Andockmöglichkeiten fest. Wenn ich jemandem erzähle, die Welt ist dramatisch gerade. Und jetzt guck mal in die Zeitung, ja. Kannst du irgendwie seit wie vielen Jahren kannst du in die Zeitung gucken und jeden Tag lesen, wie dramatisch die Welt ist. Und du kannst 20 Jahre zurückgehen, da war die schon so dramatisch. Ja, und du kannst 40 Jahre zurück. Immer ist diese Welt dramatisch. Und aufgrund dieser Dramatik, die da erzeugt wird, glaube ich, kommen wir immer mehr in so ein Hamsterrad rein und drehen und drehen und drehen und drehen immer schneller, anstatt mal anzuhalten. Weil wir nicht sehen, dass das Drama, was uns da suggeriert wird, schon emotional aufgeladen wird und ich deshalb schon nur noch eine bestimmte Form an Andockmöglichkeiten an diese Geschichte habe. Wenn mir ständig jemand erzählt, dass die Welt hochgradig komplex ist, dass sich alles ganz schnell ändert, dass ich ganz schnell entscheiden muss, ey, da ist morgens vorm ersten Espresso schon so viel Druck auf dem Kessel.
Aber vielleicht noch mal kurz zurück zum Wertstrom. Weswegen ich glaube, dass das mit der Geschwindigkeit von Wien halt, was du meintest, das ist gar nicht so verkehrt, weil wenn wir uns einfach mal hirnrissigerweise den Wertstrom als so einen langen Wertstrom vorstellen, wo halt am Ende die Kundin ist, die halt was Bestimmtes haben will, die zieht da dran und will es sofort haben. Wie groß muss die Geschwindigkeit in den 100 Schritten dazwischen sein, damit die, wenn sie zieht, sofort das von da hinten bekommt? Irre muss sie sein, die Geschwindigkeit. Damit sie sofort den Kram hat.
Genau, das ist aber was anderes, als ich muss rasend schnell Entscheidungen treffen.
Ja, richtig, das stimmt.
Das, was ich machen will, ist an der Stelle, ich will die Dauer von Bedürfnis entsteht, Bedürfnis ist befriedigt, die will ich so gering wie möglich
Sekunden.
Halten. Null Sekunden am besten, genau, das muss mein Ziel sein.
Ja, genau.
Fertig, daran ist ja nichts schlimm.
Entscheidung kann ich also doch per se immer relativ schnell treffen, weil wenn wir Entscheidungen nehmen als etwas, wo wir eh nicht wissen, was das Ergebnis sein wird, also um Entscheidungen mal von irgendwas anderem zu trennen, also in Entscheidungen steckt eh immer eine Unsicherheit drin. Und jetzt kann ich ja ganz viel darüber betteln, wie ich diese Unsicherheit, die in der Entscheidung drinsteckt, irgendwie nochmal in den Griff kriege. Ich könnte aber auch sagen, komm, es steckt eh eine Unsicherheit drin. Lass uns doch mal ganz kurz vielleicht die Unsicherheit versuchen zu begreifen. Dann würfeln wir gerade Zahl, ungerade Zahl, links, rechts. Wir machen es jetzt einfach. Ich glaube, das wäre in vielen Fällen das viel effizientere Verfahren, als dass sich irgendwelche Akteure dann auch noch versuchen, da irgendwas, keine Ahnung, weiß ja gar nicht was. Würfeln finde ich eigentlich ist unter Dynamik, ist Würfeln ein extrem gutes Werkzeug. Häufig würfeln und die Häufigkeit, des, da gleichen wir auch Fehlentscheidungen. Es gibt ja gar keine Fehlentscheidung. Das ist ja genau der Punkt. Fehlentscheidung kann ich immer nur sagen, wenn das Ding gelaufen ist. Dann kann ich sagen, das war damals eine Fehlentscheidung. Ja, Digga, hinterher sind wir immer schlauer. Das wissen wir auch. In dem Moment konnten wir es nun mal nicht anders machen. Nützt mir auch nichts. Ne? Also,
ja, aber die Leute wollen es lösen. Die wollen eine Gleichung lösen, statt eine Entscheidung zu treffen.
Ja, geht ja nicht. Kannst ja machen, kannst ja versuchen. Tu es ins Excel.
Ja, sagst du, geht ja nicht. Aber in den Köpfen der Leute steckt das. Und das steckt auch in dem, das steckt auch in dem Thema drin, was wir vorhin hatten. Warum fällt es so schwer, das formal die Strukturen zu ändern? Weil Leute sich lange, lange überlegt haben, wie die richtige Struktur ist. Und daran lassen die auch nicht los und sagen, das habe ich mir aber gut überlegt. Warum? Das muss ja jetzt auch richtig sein.
Ja, ich glaube, da spielen noch ein paar mehr Sachen mit rein.
Ja, na also, klar, gibt es ganz viele
Menschen, Variablen, die da noch stehen spielen. Ja nicht darauf, dass ich morgen nicht weiß, was ich tue oder wo ich es tue und mich mal überraschen lasse, was das sein wird, sondern normalerweise, oder also, ne, Normalverteilung, normalerweise möchte man halt schon wissen, was morgen los ist, was morgen läuft.
Ja, zumindest mal möchte ich wenig, also was heißt wenig, aber ich möchte wenig Unsicherheit haben, die mir Sorge macht, die mich irgendwie bedrängt, die mich bedroht. Es wäre ja so viel Unsicherheit, dass es irgendwie spannend ist und spannend bleibt. Und ich will so wenig haben, dass ich damit gut umgehen kann. Fertig.
Ja.
Und wir haben einfach nur gelernt, dass wir das an die Zugehörigkeit zu einem Team oder einer Organisationsstruktur knüpfen in dem Kontext.
Naja gut, aber das ist ja sozusagen das soziale Erleben. Das ist ja jetzt irgendwie, ich kenne mich irgendwie mit der Zeitrechnung des Menschendaseins nicht aus, aber das war ja schon in der Steinzeit so, wo die ersten Teams Mammuts gejagt haben. Seitdem ist das doch so, dass wir einfach, ne, Oxytocin wird ausgeschüttet, was weiß ich. Es ist einfach so, dass wir gern zusammen sind, normalerweise.
Ja. Aber jetzt, also wir sind ja hier eine schöne Gruppe, da kann man das ja mal durchexerzieren.
Sind wir ein Team oder eine Gruppe?
Ja, warte mal, wir sind eine Gruppe, kein Team.
Oh, ich wäre so gerne mit euch ein Team. Ich
bin echt lieb. Oh, ja. Falk, auf jeden Fall. Nicht. Ja, genau da wollte ich gerade hin. Dass wir ja, ich versuche jetzt das Kompliment nicht so laut zu sagen, damit ihr es nicht so hört, damit ihr euch nichts drauf einbildet. Wir hocken, also wenn irgendwas ist und wo ich würde sagen, da habe ich irgendwie eine Frage, da habe ich ein Problem in meiner Arbeit, was ich nicht gut gelöst bekomme, dann würde ich doch meine Peers anrufen. Ja. Vielleicht einen von euch beiden, den anderen nicht. So. Ja.
Ich weiß auch genau.
Genau. So. Und das ist doch völlig unabhängig davon, dass wir alle zusammen auf keinem Organigramm dieser Welt stehen. Wir stehen da nicht drauf und wir unterhalten uns aber trotzdem über Arbeitsthemen. Und das tun wir, weil wir eine Gruppe sind und eben kein Team.
Ja, das kann man so sagen, ne? Aber das tun wir halt auch, weil wir soziale Wesen sind und weil uns ein soziales Umfeld wichtig erscheint und man kann mir
ja aber wenn es ja nur soziales Umfeld wäre, dann würde ich irgendwie Kaffee trinken mit euch.
Ja, aber ich würde schon
über das Wetter reden.
Ich würde schon, also warum musst du sagen, also wenn wir hier zusammensitzen oder wenn wir so sind, wie wir sind oder was das tun, was wir tun, weil wir die Arbeitswelt ein Stück weit verbessern wollen mit dem, was wir tun, dann macht uns das zu einem Team.
Ja.
Wenn wir hier in diesem Podcast sitzen, weil halt die Millionen von ZuhörerInnen mitkriegen sollen, wie geil ich eigentlich bin, wie schlau ich bin, dann sind wir eine Gruppe.
Hä? Ja, das stimmt. Also ich bin fürs Erstere. Also
meine Expertise, ich möchte, dass die Leute davon begeistert sind, wenn sie meine Expertise erleben dürfen. Das ist bei dir so und bei Wien halt auch so. Dann sind wir eine Gruppe von Experten. Gut, dass wir das zusammen machen, weil da haben viele was von, aber wir sind kein Team, wir haben kein gemeinsames Ziel. Also, ob die Leute dich geil finden, Falk, das ist mir doch egal. Sollen mich ja geil finden. Das reicht mir aus, wenn wir zusammenkommen, weil wir halt möchten, dass die Leute, die den Podcast hören, Ideen bekommen, wie sie in ihren Firmen die Arbeitswelt in eine Richtung verbessern können, wie sie uns auch vorschwebt, dann macht uns das schon zu einem Team, würde ich schon sagen.
Ich will da jetzt nicht runterlaufen, die Strecke, weil ich glaube, da gibt es auch andere Definitionen von Gruppe und Team.
Es gibt ganz viele Definitionen von Gruppe und Team, deshalb ist mir doch egal. Das ist meine.
Hey, Definitionen sind nur Schall und Rauch. Wichtig ist, was wirklich ist.
Ja, jede Theorie ist so lange richtig, bis sie in der Wirklichkeit sich als falsch herausstellt und so, ja, ja.
Warte, ich habe hier auch noch einen Kalender rum.
Ich muss auch mal kurz in meinen, mal sehen, ob ich was in meinen Kalender finde, was ich hier nochmal reinwerfen kann.
ich glaube, es macht halt doch schon einen Unterschied, ne? Also gerade bei den Worten, wie man die benutzt. Und je nachdem, wie du halt Gruppe und Team definierst, ja, sind wir uns wahrscheinlich einiger, als es gerade den Anschein macht.
Glaube ich auch.
Ja, das sind also ja erstmal nur Begriffe. Wir brauchen die Begriffe ja nur, um einen Unterschied zu machen und in dem Unterschied zu erkennen, was das eine und das andere sein könnte. Aber am Ende...
Ja, da müssen wir aber trotzdem verstehen, was wir unter den Begriffen meinen. Und das dann eben, ist trotzdem wieder bei dem Sprachthema, weil das sehr viel zu selten Leute die Anstrengung machen, sich darüber zu unterhalten, was sie mit einem Begriff eigentlich ausdrücken wollen.
Ja, stimmt.
Klar. Passiert halt nicht.
Es wäre aber auch, also wenn ich mal, also puh, du hast ja recht, also man achtet ja bei seinen Kindern, achtet man ja auch mal drauf, was die so sagen. Und dann sagt man auch, komm, das kannst du auch ein bisschen anders sagen. Und dann hast du mal überlegt, das so zu sagen. Aber ist natürlich immer... Also ich habe eigentlich noch einen ganz anderen Gedanken gehabt bei dem ursprünglichen Märchen der Bremer Stadtmusikanten. Ja. Ich weiß nicht, wie ihr dazu steht, aber ich habe mal... jetzt reiße ich ein neues Thema an und vielleicht reiße ich damit auch gleich die Zeitplanung völlig über den Haufen. Ich habe mal von jemandem gehört und das fand ich echt gut, das ist so hängen geblieben. Das beste Teambuilding ist, gemeinsam Regeln und Gesetze zu brechen. Und das fällt mir deshalb ein, weil ja auch die Bremer Stadtmusikanten, also wenn ich mich an die Szene erinnere, wo sie vor dem Haus mit den Räubern stehen, das ist ja nicht ganz astrein, was sie machen. Ich meine, da sind ja erstmal die Räuber im Haus. Jetzt könnte man sagen, die Räuber haben das Hausrecht. Und jetzt stellen sich die Bremer Stadtmusikanten dahin, die zahnlosen Abgehalfterten und so weiter, sind natürlich in großer Not und Verzweiflung und so weiter, aber hauen denen natürlich ganz schön was um die Ohren. Ne? Also das ist eine Teambuilding-Maßnahme, habe ich gedacht, was sie machen. Danach geht es denen noch ein bisschen besser, oder?
Jo, in dem Fall ja.
Also denen geht es halt gerade besser, ne? Und die Sachbeschädigung ist der Körperverletzung immer vorzuziehen. Jörg, welchen wir? Aber ich glaube, das ist eine ähnliche Mechanik wie Feindbild, das ist eine ähnliche Mechanik wie wir sind zusammengefercht und sind sowieso vom Leben verlassen, also die werden ja vom Hof gejagt, weil sie geschlachtet werden sollen.
Also mich führt aber dieser Ausspruch, ich erinnere mich, wie du das gesagt hast, Stefan Kühl hat das mal gesagt irgendwann, und dieser Ausspruch, der hat mich denn dahin gebracht, wenn ich Teams sehe, von denen ich denke, die sind echt gut. Also man trifft ja manchmal vielleicht Teams oder Gruppen von Leuten. Und dann denkt man, hier funktioniert was richtig gut. Also die sind gut eingeschwungen und das ist ja wirklich, mit denen kann man gut arbeiten. Und das, ne, und da haben wir so einen Eindruck. Dann ertappe ich mich und dann überlege ich, was haben die gemeinsam verbrochen, dass es denen so richtig gut geht? Das würde mich jetzt echt mal interessieren.
Ja, das sind doch sehr spaßige Erfahrungen, die man gemacht hat. Das sind doch gemeinsame Erfahrungen, egal in welcher Form man die macht.
Ja, aber gegen was haben die verstoßen? Halt
super intensiv.
Gegen was haben die gemeinsam verstoßen, dass es so zusammengeschweißt hat? Das interessiert mich.
Lawine meint halt genau Verbrechen. Einer hat Schmiere gestanden, der andere hat die Scheibe eingeschlagen und der nächste hat die Juwelen rausgenommen. Exakt. Und natürlich bist du dann zumindest mal extrem abhängig, weil wenn der eine die anderen verfeilt, kommen sie alle.
Und das sind genau und so. Und dann habe ich
gut mal geduscht, ist halb geraubt. Woody Allen.
Ja, Woody Allen?
Ja, gut geduscht, ist halb geraubt. Gibt's ist irgendein Zitat aus einem Woody Allen Film, wo er Glas klaut und eben das Glas aus einem Juwelier rausschneidet, das die Frontscheibe, aber die Juwelen liegen lässt, sondern nur das Glas.
Ah, ja.
Sehr schön.
Ja, gut.
Aber ich glaube, es ist wirklich einfach nur das, was zusammenschweißt, ist der emotionale Ausnahmezustand, der dich eine Zeit lang irgendwie begleitet. Und das Schlimme ist aber, wenn dieses Bild bröckelt, ja. Stell dir mal vor, du kommst als Mannschaft zusammen und sagst, hier, wir krempeln jetzt mal hier den Laden um. Wir machen das jetzt mal richtig. Wir machen das mal ganz anders als diese etablierten Sesselpuper, die hier überall rumhocken. Wir machen das jetzt anders. Dann machst du das, hast du vielleicht sogar Erfolg dabei Und alle hauen dir auf die Schulter und sagen, das ist ja toll, jetzt ist das ja alles anders und pipapo. Und irgendwann stellt man fest, jetzt müsste man aber, da hat man irgendwie ein bisschen zu viel von der alten Struktur weggemacht. Die braucht man jetzt schon noch. Und die anderen sehen das aber nicht ein. Dann zerhackst du genau das sofort wieder. Dann geht es sofort wieder kaputt.
Ja, natürlich, das kann ja passieren, klar. Wenn einer einfach pfeift im Team, das ist das, was ich sagen will.
Wenn Teil der Arbeitsleistung sein soll, dass man emotional mit den anderen in irgendeiner Form hochgradig verbunden ist, dann glaube ich, dass das nicht lange gut geht.
Ach, ich komme ja eher auf den Gedanken, also gute Führung wäre in dem Sinne ja, Teams zu ermöglichen, den Freiraum zu geben, gemeinsam gegen Regeln zu verstoßen und zwar mal so richtig und selbst wenn man das mitkriegt, gar nicht so nachzuhaken. Das wäre ja ein Teil guter Führung, wenn man weiß, wenn man gute Teams haben will. Also so ein Umfeld zu schaffen. Oder?
Ich weiß nicht, ob das, ob das dann dieser Zusammenhang ist. Aber ich würde ganz kurz ein anderes Thema anschneiden, weil das mit Gruppe und Team, das beschäftigt mich schon nochmal nachhaltig. Und zwar, das Thema Expertengruppe oder auch Führungsgruppe. Also es sprechen ja so viele Leute immer von Führungsteam. In meinen Augen sind das meistens Führungsgruppen, weil die im Prinzip auch vom Unternehmen, die leben in einem Unternehmenssystem, wo es ausreicht, wenn sie für sich erfolgreich sind. Deswegen, das ist kein Team, das ist eine Gruppe von Führungskräften, die haben ihr Budget, ihr Chef fragt sie persönlich, was ist denn mit deinem Team schon wieder los, warum performt das nicht? Genau. Das wird sozusagen so erzogen, dass es eine Führungsgruppe ist, weil die müssen nicht als Team agieren. Ich erlebe halt seit 20, 30 Jahren, hätte ich fast gesagt.
So alt bist du schon.
Dass es immer wieder versucht wird. Ne? Es wird immer vom Führungsteam gesprochen. Das ist doch schon komisch.
Naja, die haben halt keinen gemeinsamen Nenner, sondern alle nur ihr eigenes Ding. Und deshalb sind die für mich auch keine Gruppe, sondern einfach nur Individuen, die in dem gleichen Kontext unterwegs sind. Das wäre für mich genau diese Unterscheidung. Das ist keine Gruppe. Die hält doch nichts zusammen.
Aber möchte denn die Person oder der Akteur, der da drüber sitzt, möchte der denn ein Führungsteam haben? Weil das ist ja alles eine große Schauspiel. Entweder will sowieso gar kein Führungsteam haben, die Linie wird gespielt und wenn wir die Linie so spielen, brauchen wir kein Führungsteam. Dann haben wir unten irgendwelche Teams, die arbeiten, aber sonst ist alles
genau.
Oder möchte man wirklich Führungsteams haben, weil dann musst du auch eine andere Struktur bauen. Dann muss das ja anders aufsetzen.
Genau, die Frage ist welche, weil wenn die Hypothese ist, dass wir zumindest phasenweise in einem gewissen Grad von Komplexität arbeiten, dann würde ich behaupten wollen, brauchst du halt eher den Team, nämlich ein gemeinsames Ziel und nicht lokale Optimierung von jeder einzelnen Führungskraft, sondern du brauchst das gemeinsame Resultat.
Ja. Ja, aber es wird doch auch keiner zugeben, oder? Wird doch keiner dastehen und sagen, hast recht, ich bin Führungskraft, ich habe hier meine ganz egoistischen Ziele. Sagen doch alle, weil sie gar nichts anderes sagen dürfen,
haben die aber auch,
dass sie für die größere Sache unterwegs sind.
Das geht ja damit los, jeder hat ein Budget.
Also Green IT.
Es wäre doch ganz einfach, wenn du sagen würdest, als oberste Führungskraft, sagst du deinem Führungsteam, das ist das Budget für euch alle. Die 10 Millionen sind für euch und damit kommt ihr jetzt nächstes Jahr mal klar. Tschüss.
Falk, was ist denn, ich möchte gerne nochmal wissen, was ist denn für dich eine Gruppe? Du hast gerade gesagt, das sind für dich einfach nur, ist nur eine Ansammlung, warte mal kurz, Wienhalt, das ist nur für dich eine Ansammlung von Individuen, dann haben wir von einem Team gesprochen, was ist denn für dich jetzt eine Gruppe?
Team ist für mich die Struktur, die in der Organisation aufgemalt ist und Gruppe ist die darüber hinausgehende Anforderung der Teammitglieder, emotional gegenseitig alles einzubringen, was man als Mensch ist. Als Teammitglied habe ich nur die Arbeitsleistung geschuldet, nichts anderes.
Ah, okay. Das heißt,
in der Gruppe habe ich die Aufgabe oder wird von mir erwartet und ich erwarte von den anderen, mein ganzes Dasein einzubringen.
Echt?
Ja, das ist eine Unterscheidung.
Nee, ich finde die Unterscheidung ja total sinnvoll, nur ich hätte es umgekehrt. Ich kenne das
dachte ich auch immer. Und deshalb bin ich so verrückt geworden.
Ja, vielleicht ist ja falsch.
Vielleicht ist das einfach ein Typo. Also, weil es gibt ja auch noch zum Beispiel Orchester.
Kann sein.
Also, guck mal, man muss das ja mal ein bisschen breiter sehen. Also, guck mal, ist jetzt Pearl Jam? Würden wir sagen, Pearl Jam ist eine Gruppe, eine Band, ein Orchester oder ein Team? Keine Ahnung.
Das kann ich gar nicht einschätzen, weil ich die Leute gar nicht kenne.
Nimm Cirque du Soleil. Was ist denn das jetzt? Ist das jetzt, ne? Also, ich meine, das
Cirque du Soleil ist erstmal objektiv eine Ansammlung von Turn- und Akrobatik-Weltmeistern. und Weltmeisterin und Olympiasieger.
Agieren die jetzt als Team, als Gruppe, als Band, als Orchester?
Das weiß ich nicht.
Ich auch nicht.
Mindestens als Team. Oh. Als Orchester sicherlich nicht, weil die Mitglieder vom Cirque du Soleil nicht alle
Aber eine Band ist auch. Spielen. Naja, okay, ihr habt es verstanden. Für mich ist das jetzt ein bisschen zu viel zum Schluss mit Gruppe und
halt. Aber ich würde das tatsächlich nochmal wissen wollen oder klären wollen.
Ich frage GPT.
Ja, ich bin schon dabei. Aber das wird bei ChatGPT wird mir ja nicht die Definition von Stefan Kühl ausgeben.
Was kannst du ja fragen. Und was sagt Stefan Kühl dazu? Da kriegst du bestimmt was. Aber das macht ihr jetzt nicht ernsthaft, ne?
Nein. Doch, natürlich. Was hast denn du gedacht? Also.
Ich suche gerade mein nächstes Kochrezept raus.
Leute, am Horizont.
Ach, hör auf ihn halt, noch nicht. Ich sehe da noch nichts.
Am Horizont, ich höre schon was klappern. Es hört sich nach was Großem an, was da heute kommt.
Die folgenreiche Verwechslung von Teamklicken und Gruppen zur unterschiedlichen Form der Systembildung im Kontext von Organisationen.
Ja, dann haben wir ja nochmal Lesestoff.
Ja. Packen wir in die...
Da schneiden wir eh alles raus.
Wieso schneiden wir das? Er müsste ja jetzt noch zum Stehen. Also das ist ja jetzt aber
das. Ich glaube, das ist eine 10-Minuten-Folge. Aber mach ja nicht.
Das ist jetzt,
warum nicht mal die Leute überraschen mit dieser, ne, ich wäre ja Fan, ne? 20 Minuten Podcast, genau mein Ding.
Ja, genau. Oder? Ich würde aber sagen, mein Zug fährt jetzt jedenfalls gleich.
Ja, bei mir
und,
auch.
Wieder dein Drachen auch.
Mein Knorz, der Drache, fliegt vor und der hat schon seinen Sattel hinten drauf und geht dann mal eine Runde drehen mit mir.
Ich werde mir jetzt nochmal gleich die Highlights Giants Cowboys von letzter Nacht angucken und dann noch ein bisschen weinen und dann wahrscheinlich da auf ein Bier trinken.
Sehr gut.
Auch das ist eine schöne Sache. So gesehen würde ich sagen, tschüss Wienald, tschüss Eve.
Tschüss Eve.
Tschüss Falk.
Tschüss Mike.
Tschüss Wienald.
Sie hörten Wienald, gesprochen von Wienald Kasch. Und Falk, gesprochen von mir. Eine Produktion von Renate und Hermann Feierabend Productions. Wir bedanken uns bei unseren Familien, Freunden und unseren zahlreichen Sponsoren. Schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt: Herzlich willkommen im Gasthaus zur lustigen Organisation.